Radio SRF. International. Eine Sendung von Karin Wenger.
Am 11. November 2011 schreibt mir der gefangene Jay aus dem Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi.
In my life I had never thought I would ever get into this hell called jail. Today I have been here for more than 3 years together.
Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich in dieser Hölle namens Gefängnis landen würde. Und nun sitze ich schon seit mehr als 3 Jahren. Ich habe alles verloren. Den Goldladen, das Reisebüro, die Werbeagentur, das Restaurant, meine Autos und Wohnungen. Alles weg. Und immer noch lügen meine Eltern, wenn Verwandte nach mir fragen. Sie sagen, er hatte einen Unfall, bald kommt er zurück. Werde ich jemals die Wahrheit sagen können, wenn ich hier wieder rauskomme? Was werden die Leute denken?
I wonder if I should hide about this part of my life story once I'll be out.
Jay ist 38 Jahre alt. Als Untersuchungshäftling im Tihar-Gefängnis trägt er seine eigenen Kleider, Jeans, eng anliegendes T-Shirt mit aufgedrucktem Porträt von Bob Marley. Jays Muskeln zeichnen sich darunter ab. Er trainiert jeden Tag, jedoch ohne Hanteln. Die sind im Gefängnis verboten. Wenn er lacht, entblößt er 2 Reihen makellos weißer Zähne. Er lacht viel, ist charmant, spricht Englisch, Hindi und Malayalam, die Sprache des südindischen Gliedstaats Kerala. Jay gehört nicht zu den Kleinkriminellen, Mördern und Dieben wie die Mehrheit der Insassen in Tihar. Auch nicht zu den korrupten Politikern, die hier unter Vorzugsbedingungen einsitzen. Jay war Geschäftsmann. Seine Familie stammt aus Kerala, aufgewachsen ist er in Dubai, studiert hat er in den USA. Nach dem Studium steigt er ins Geschäft mit Handys ein. Jay arbeitet viel, liebt Frauen und Partys. Ab und zu nimmt er Drogen, Ecstasy, Kokain. 2003 wird ihm dies zum Verhängnis. Eines Abends werden er und sein Freund von der Polizei angehalten. Im Benzinkanister des Autos finden Spürhunde 150 Tabletten. 16 davon sind Ecstasy-Pillen. Die beiden Männer werden verhaftet, kommen jedoch auf Kaution frei. In der gleichen Nacht flieht Jay aus den USA nach Dubai. Aus purer Panik, wie er heute sagt.
I panicked. A stupid line I heard from a movie.
Ein Satz aus einem Al Pacino-Film klang mir im Ohr. Wenn es heiß wird, hast du 10 Sekunden Zeit. Lauf. Ich hatte Angst, also lief ich.
It just got to my mind, I was afraid and I ran.
Jay Smith, Angeklagter, wird in den USA zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Jay aber beginnt in Dubai ein neues Leben und neue Geschäfte. Werbung, Goldhandel, Wüstenfahrten für Touristen. Den USA bleibt er fern, hofft, die amerikanische Justiz habe ihn vergessen. Doch dann, 5 Jahre nach seiner Flucht, fliegt er nach Indien, um seine schwerkranke Mutter zu besuchen. Bereits am Flughafen nimmt ihn die Polizei fest. Ein internationaler Haftbefehl liegt vor. Die amerikanische Justiz verlangt seine Auslieferung. So beginnt im September 2008 Jays Untersuchungshaft im Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi. Als ich 3 Jahre später, im November 2011, für eine Radiorecherche nach Tihar komme, ist Jay immer noch dort. Noch gibt es kein Urteil, nur Ungewissheit. In den darauffolgenden Monaten haben wir Jays Reise durch das indische Justizsystem in Interviews und in Briefen festgehalten. Ich konnte nicht alle Aussagen Jays überprüfen. Die Gefängnisadministration hat sie später alle als Lügen bezeichnet. Unabhängige Anwälte, Menschenrechtler und Mitgefangene jedoch bestätigten Jays Berichte. Was er in Tihar erlebte, sei bezeichnend für den Zustand in indischen Gefängnissen und der korrupten Justiz. Tihar-Gefängnis Neu-Delhi, eines der größten Gefängnisse der Welt, so groß wie eine Kleinstadt. Eigentlich ein ganzer Gefängniskomplex, eine ummauerte Festung, die aus 9 Untergefängnissen besteht. Die Anlage ist für 5.200 Häftlinge konzipiert. Doch leben hier mindestens doppelt so viele. Zeitweise sitzen bis zu 14.000 Gefangene ein. 3/4 aller Gefangenen warten auf ihr Urteil, viele schon seit Jahren. Im Besuchertrakt von Gefängnis Nummer 4. Getrennt durch eine Glasscheibe sprechen die Gefangenen mit ihren Angehörigen. Frauen halten Kinder an die Scheibe, legen ihre Hand auf das Glas, das sie von der Hand ihres Mannes trennt. Die Häftlinge brüllen in die Sprechanlagen, doch die Verwandten auf der anderen Seite der Glasscheibe scheinen wenig zu verstehen. Gefängnisvorsteher Shamsher Singh führt stolz durch Gefängnis Nummer 4. Es besteht aus kleinen Bungalows, in denen Männer fernsehen oder auf ihren Matten am Boden dösen. Die Vorzeigebungalows wirken sauber, der Rasen im kleinen Park ist gepflegt.
Hier ist Mr. Bhatt, one of the best inmates of our jail. He is from Kashmir, most popular figure. They are from Bangladesh.
Im Hochsicherheitstrakt begrüßt Shamsher Singh die Insassen wie alte Freunde. Hier hat's keine Bäume, kein Grün und der Fernseher ist kaputt. Seine Lieblinge nennt er die Kashmiri, Pakistaner und Bangladeschi, die hier in einer kargen Zelle sitzen. Staatsfeinde, Flugzeugentführer raunte, als die schwere Tür wieder ins Schloss fällt. Jay lebt in einem Trakt mit Einzelzellen und schreibt:
My cell is beautiful. I have a private toilet and curtains.
Meine Zelle ist wunderschön. Ich habe eine eigene Toilette und sogar Vorhänge, obwohl das nicht erlaubt ist. Ein Bett habe ich nicht. Jeder Häftling kriegt 2 Matten, auf denen er liegen kann. In unserem Trakt haben wir 20 Einzelzellen. Wir haben viel bessere Lebensbedingungen als die 2000 anderen Insassen im Gefängnis Nummer 4. Bei denen stinkt's wie im Slum und eine anständige Toilette hat's dort auch nicht. Ich hingegen habe sogar einen Boy, einen Mitgefangenen. Er putzt meine Zelle und besorgt die Wäsche. Ich zahle ihm 250 Rupien pro Woche. Das sind $5.
I pay him 250 rupees a week, which is equivalent to $5.
In der Nähe von Jays Zelle liegen ein paar Bungalows, in denen Vipassana-Meditation gelehrt wird. 10 Stunden täglich sitzen und schweigen. 10 Tage lang. Weder Bücher noch Schreibzeug sind erlaubt. Kiran Bedi hat die Meditationskurse im Gefängnis eingeführt. Anfang der 90er Jahre, als sie Direktorin von Tihar wurde, sei das Gefängnis eine Art perverses Spital gewesen, sagt Bedi.
Here was a hospital which was receiving the sick. But making them sicker. They needed healing. They needed correction. They needed a reform.
Normalerweise kommen die Kranken in ein Spital und verlassen es geheilt. Aber hier haben wir ein Spital, wo die Kranken noch kränker werden. Dabei hätten die Insassen Heilung und Reinigung der Gedanken nötig. Aber sie erleben kriminelle Gangs als Struktur, sowie Mörder und Räuber als Freunde. Wenn sie schließlich rauskommen, haben sie ein noch besseres Netzwerk. So when they would leave the prison, they would
leave with a larger following. Das Gefängnis sei eine Universität mit einem Postdoktorat für Kriminelle. Wer im Gefängnis sitzt, gewinnt dort neue Freunde, während er alte verliert. Das weiß auch Jay.
Tihar-Gefängnis, November 2011. Brief des Gefangenen Jay.
Jail makes you lonely. I had stored 1,000 friends in my BlackBerry phone. But once you are in here, you realize that only a handful of people remain in your life.
Gefängnis macht einsam. Von den Tausenden von Freunden, die ich in meinem BlackBerry gespeichert hatte, sind mir nur ganz wenige geblieben. Die einzigen, die dir im Gefängnis treu bleiben, sind deine Eltern. Sie haben mir sofort 50.000 Rupien geschickt, $1,000, als ich Geld brauchte, um eine Einzelzelle zu kaufen. Zwar gab es einen Gerichtsentscheid, dass ich eine Einzelzelle bekäme, aber das kümmerte hier niemanden. Der Gefängnischef wollte Geld sehen. Er steckte es in seine Tasche und am nächsten Tag wurde ich in eine Einzelzelle verlegt.
He put the money in his pocket and the next day I was called to the chukker and they said, pack your belongings and go to your single cell.
Im Gefängnis Nummer 4 veranstaltet der Rotary Club ein Konzert. Ein paar Insassen tanzen in schrillen Kostümen einen Bollywood-Tanz. An diesem Nachmittag werden Auszeichnungen vergeben für die besten Wärter, die folgsamsten Gefangenen. Solche Feste zeigten, wie vorbildlich Tihar geführt werde, wie erfolgreich die Gefangenen hier in bessere Menschen verwandelt würden, erklärt Gefängnissprecher Sunil Gupta mit Stolz.
In fact, if somebody is in Tihar, he can go from here as a reformed person.
Wer Tihar verlässt, geht als eine veränderte Person. Wir haben so viele Kurse. Die Gefangenen sind unsere Studenten und sie bessern sich hier.
So we treat the prisoner as a student.
Konzerte, Sportanlässe, Meditationskurse. Alles Show für Journalisten und andere Besucher, widerspricht Colin Gonsalves. Er ist Gründer des Human Rights Law Network, einer Organisation von Menschenrechtsanwälten, die mittellose Gefangene gratis verteidigen.
Torture, beatings, extortion of money, sexual misconducts, etc.
Folter, Schläge, Erpressung, sexuelle Übergriffe, all das existiert noch heute in Tihar, aber versteckter, so dass es schwer zu erkennen ist. Sie haben die Vipassana-Meditation, die Bäckerei gesehen. Das ist Tarnung. Gefangene, die dem Gefängnischef nahestehen, greifen andere Gefangene an, ungestraft. Erpresst wird im ganz großen Stil und Drogenhandel gehört zum Alltag.
Extortion of money goes on a very large scale. Drug trafficking is very common.
Gefängnissprecher Sunil Gupta, der seit 30 Jahren in Tihar arbeitet, widerspricht solchen Vorwürfen dezidiert.
Das stimmt absolut nicht. Unsere Leute hier kriegen genügend Lohn und sind nicht auf Schmiergelder angewiesen. Tihar-Gefängnis, November 2011. Brief des Gefangenen Jay.
A short while ago, a new prisoner came into our ward. His name is Adam. He is Polish.
Vor kurzem ist ein neuer hierher verlegt worden, Adam. Er ist Pole. Ein Auftragskiller soll nach Deutschland ausgeliefert werden, wo er jemanden umgebracht hat. Ich habe ihm zu einer Einzelzelle verholfen. Da ich viele Sprachen spreche, bin ich Anlaufstelle für Gefangene, die Hilfe brauchen. Ich schreibe für sie Gesuche ans Gericht. Eines davon für Santosh. Er ist sehr arm, kommt aus einem Dorf. Vor Jahren wollte er sich umbringen und trank Säure, aber die hat nur seine Speiseröhre verätzt. Gestorben ist er nicht.
Now he can only eat liquid food fed through a tube directly into his stomach.
Jetzt kann er sich nur noch flüssig ernähren durch einen Schlauch direkt in den Magen. Nach seinem Selbstmordversuch kam er nach Delhi und arbeitete und lebte in einem Altersheim. Doch das Heim brannte ab, einer kam im Feuer um. Santosh wurde der Brandstiftung beschuldigt, er gestand. Seinen Anwälten und mir sagte er jedoch, er habe das Feuer nicht gelegt. Er habe nur alles zugegeben, weil er dachte, im Gefängnis werde besser für ihn gesorgt. Armer Teufel, hier schaut niemand zu dir. Wenn du kein Geld hast, bist du geliefert.
He was wrong. Here no one cares for you. And if you don't have the money, you're fucked.
Ohne Geld sei das Leben im Gefängnis noch miserabler, sagt auch der Anwalt und Gründer des Human Rights Law Network, Colin Gonsalves.
You have to pay for everything. The jails are overcrowded, so if you need a place to sleep.
Du musst für alles bezahlen. Die Gefängnisse sind überfüllt. Wenn du also einen anständigen Schlafplatz willst, zahlst du. Wenn du Essen von zu Hause willst, wohlverstanden dein Recht. Zahlst du. Wenn du ins Spital willst, zahlst du. Und wenn du nicht zahlen kannst, hoffst du auf die Gnade des Gefängnispersonals. Es ist auch gut möglich, dass du stirbst.
Colin Gonsalves, der seit 20 Jahren als Anwalt arbeitet, hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich je was bessern wird. Er sagt, er wäre schon froh, wenn Menschenrechtsanwälte wie er und seine Mitarbeiter ungehindert Zugang zum Gefängnis hätten. Aber nicht einmal dies sei garantiert. Tihar-Gefängnis Nummer 4. Nach meinem ersten Besuch als Journalistin bekomme ich keine Besuchserlaubnis mehr. Eine offizielle Begründung gibt es nicht, aber inoffiziell heißt es, zu viele Journalisten hätten zu kritisch berichtet. Die einzige Möglichkeit, den Gefangenen Jay erneut zu treffen, ist der offizielle Dienstweg, den auch Angehörige der Häftlinge gehen. Das bedeutet viel Administration und scheitert am Ende beinahe daran, dass die Wärter den Mietvertrag meiner Wohnung sehen wollen, den ich aber nicht dabei habe. Eingelassen werde ich am Ende nur, weil ich Shamsher Singh, den Chef von Gefängnis Nummer 4, kenne und anrufe. Der Warteraum ist etwa 5 auf 3 Meter groß. Putz bröckelt von den Wänden, am Boden liegen Steine herum, wie auf einer Baustelle. Etwa 30 Männer, Frauen und Kinder warten hier. 1 Stunde, vielleicht 2. Dann ruft ein Wächter die Namen der Besucher auf. Und schon steht Jay, frisch rasiert, auf der anderen Seite der Glasscheibe. Wir haben 1/2 Stunde Zeit. Der folgende Dialog basiert auf meinen Gesprächsnotizen. Im Besuchertrakt sind nur Stift und Papier erlaubt, keine Aufnahmegeräte.
Hallo Jay, wie geht's? Es ist kalt geworden.
Oh Mann, ja, scheiß kalt.
Hast du genügend warme Sachen?
Schon, aber die Duschen sind kalt, reine Tortur.
Kannst du da nichts machen?
Doch, doch. Bislang habe ich 50 Rupien pro Kessel heißes Wasser bezahlt. Jetzt hat mir einer mit ein paar Drähten eine Art Tauchsieder in der Zelle gebastelt. Natürlich verboten.
Wie geht's Santosh mit dem Magenschlauch?
Nur noch Haut und Knochen. Sein Essen muss mit einem Mixer zu Brei verarbeitet werden, damit es durch den Schlauch geht. Wir haben einen Mixer beantragt, aber die Gefängnisadministration hat nicht reagiert. Als Santosh Ende 2010 hierher kam, wog er 60 Kilo, jetzt wiegt er noch 30. Er wollte ins Gefängnisspital, aber sie haben ihn nicht aufgenommen.
Und Adam, der Auftragskiller, wird er bald ausgeliefert?
Ja, das Gericht hat der Auslieferung zugestimmt. Bin froh, wenn er weggeht. Wir hatten einige Probleme zusammen. Es begann mit den Nigerianern, die hier im Gefängnis die Kirche kontrollieren. Sie haben ihn zum Chef der Kirche gemacht. Er ist ja weiß, das gibt dir hier Macht. Zudem war er in der Armee im Irak und früher bei der Fremdenlegion. Noch heute spricht er davon, wie er es genoss, Araber zu töten. Sitzt sozusagen auf der obersten Sprosse der kriminellen Leiter. Deshalb haben sie ihn wohl zum Chef gemacht. Aber er hat keine Ahnung von der Bibel, weiß nix von Altem oder Neuem Testament.
Was machen all die Nigerianer hier?
Drogenhändler. Die Afghanis bauen das Opium an, produzieren das Heroin. Die Punjabis bringen es über die Grenze, dort holen es die Nigerianer ab. $2,000 pro Kilo. Bringen sie es bis in die USA, kriegen sie bis zu $125,000. Drogen haben wir auch im Knast.
Wie bringen sie die Drogen herein?
Versteckt im Essen, das die Verwandten mitbringen, oder mit Hilfe der Polizisten und Wächter. So kommt auch der Tabak rein. Gib einem 500 Rupien und er bringt dir einen Beutel Tabak. Der kostet draußen nur 70 Rupien. Du verkaufst ihn im Gefängnis für 2500 und machst jeden Tag ein gutes Geschäft.
Nach 1/2 Stunde wird unser Gespräch unterbrochen. Gefängnisdirektor Shamsher Singh hat mich auf seinem Rundgang gesehen und zum Tee in sein Büro gebeten. Jay ist beim Anblick des Direktors ganz klein geworden und verschwindet in seiner Zelle. Ein Polizist steckt mir ein dickes Bündel Briefe zu.
Tihar-Gefängnis, Brief des Gefangenen Jay.
I am numb at the moment. 3 years of incarceration has worn me out. I have tried very hard to adjust this darkness and solitude.
Ich fühle mich stumpf. 3 Jahre Gefängnis haben meinen Geist zermürbt. Ich habe versucht, mich der Dunkelheit und der Einsamkeit anzupassen. Ich sage mir, andere haben Schlimmeres durchgemacht. Ich konzentriere mich auf den Atem, denke, Schmerz gehört zum Leben. Doch dann kommen die Dämonen wieder. Tag für Tag kämpfe ich mit ihnen. Und immer wieder die Frage, wie wird es draußen sein, in der richtigen Welt? Ich, der Single, ich, der Ex-Gefangene. Wer will einen wie mich? Hier drinnen werden Frauen zum Phantom, unberührbar. Zärtlichkeit wird zum Fremdwort. Natürlich kannst du Sex haben im Gefängnis. Arme Häftlinge prostituieren sich. Sie sind bereit, für 50 Rupien oder ein wenig Tabak vergewaltigt zu werden.
Prisoners prostitute themselves. They are ready to get raped for rupees 50.
They're giving us 5 minutes here, so should I just go inside and
leave? All
right. Nach 3 Jahren Gefängnis finden im Fall Jay regelmäßiger Gerichtsverhandlungen statt. District Court Patiala House in Neu-Delhi. In den Gängen sitzen Notare, die für ein paar Rupien ihre Dienste anbieten. Sie schreiben auf klapprigen Schreibmaschinen Gesuche und Bittschriften. Andere kopieren den ganzen Tag Dossiers für die Anwälte, die in ihren Talaren herumflitzen. Jays Bruder ist extra für eine Verhandlung aus den USA angereist. Zusammen mit Jays Anwälten, einer Nonne aus Kerala und einem blinden Juristen, steht er im Gerichtssaal und wartet.
And then you wait from morning to evening.
Mit 2 Stunden Verspätung wird der Angeklagte Jay vorgeführt. Die Anwälte argumentieren gegen die Auslieferung und die unverhältnismäßig lange Haft. Denn Jays Mitangeklagter in den USA sei nur zu 3 Monaten verurteilt worden. Jay jedoch sitzt bereits seit mehr als 3 Jahren. Er sei genug bestraft, sagt die Anwältin Schwester Suma. Klein und zierlich steht sie in ihrem Ordensgewand vor dem fülligen Richter. Dieser sitzt erhöht, die beringte, massige Hand auf Jays Dossier gelegt, das so dick ist wie ein Mühlstein. Nach einer halben Stunde wird der Prozess vertagt. Der Richter will zum Lunch.
Tihar-Gefängnis, Anfang Dezember 2011. Brief des Gefangenen Jay.
My brother was here to visit. He had to pay 1,000 rupees, the normal price, if you want to see someone in the lockup.
Mein Bruder war hier. Er musste 1,000 Rupien bezahlen, damit er mich im Gefangenentrakt sehen konnte. Auch die Polizisten hier sind geldgierig. Sie wissen, dass der Richter höchstens 20 Besuchsminuten erlaubt. Mit Geld aber kannst du dir viele Stunden kaufen. Je mehr du zahlst, desto mehr Möglichkeiten kriegst du. Kannst Essen, Mobiltelefone, Zigaretten und andere Schmuggelware reinbringen. Dieses Rechtssystem ist eine Lotterie.
The judicial system is a hit or miss.
Dazu kommt eine Korruption, die sich in den letzten Jahrzehnten im ganzen Justizsystem, im ganzen Land, ausgebreitet hat. Parallel zur wirtschaftlichen Öffnung des Landes, sagt der 87-jährige Anwalt Shanti Bhushand, der Ende der 70er Jahre Indiens Justizminister war.
The effect of that was that the incomes of some companies went up. Incomes of some individuals also went up.
Mit der Öffnung stiegen die Einkommen von Firmen und Privatpersonen. Auf einmal ging es in den Prozessen nicht mehr um einige 100.000 Rupien, sondern um Millionen. Die Versuchung wuchs und damit die Korruption im Justizsystem. Gleichzeitig ist das Risiko klein, dass Korruption mit Gefängnis bestraft wird. Nach der Unabhängigkeit gab es auch viele Jahre keine Korruption, zumindest nicht in den höheren Instanzen. Heute sind sogar einige der obersten Richter bestechlich und viele Anwälte spielen den Geldkurier.
Heute sei selbst von den besten Richtern jeder 2. korrupt, sagt Shanti Bhushans Sohn Prashant. Ebenfalls Anwalt am Supreme Court und ein engagierter Kämpfer gegen die Korruption, mit der die Justiz inzwischen weitgehend gelähmt werde.
The judicial system in India is largely dysfunctional. It's pretty corrupt.
Das Justizsystem in Indien funktioniert zu einem großen Teil nicht mehr. Es ist korrupt. Und weniger als 1% unserer Bevölkerung hat Zugang zu den Gerichten. Die Armen sind davon ausgeschlossen. Sie können sich keine Anwälte leisten. Ihre Fälle werden jahrelang verschleppt oder die Richter urteilen, ohne den Fall wirklich zu verstehen. Sie sind bestechlich und inkompetent.
Die beiden Anwälte fordern mehr Transparenz, bessere Ausbildung der Anwälte und Richter und bessere Kontrolle. Eine Kontrolle, die es heute nicht gäbe, da auch die Politiker kein Interesse an einer starken Justiz hätten. Eine Hand wasche schließlich die andere. Patiala House, District Court, 15. Februar 2012. Adam, der Auftragsmörder aus Polen, ist inzwischen nach Deutschland ausgeliefert worden. Santosh, der durch einen Schlauch in den Magen ernährt werden muss, liegt in einem Spital in Delhi. Jays Anhörungen finden jetzt täglich statt. Seit 2 Monaten erwarten Jay und seine Anwälte den Entscheid des Richters, aber dieser ist oft abwesend. Dafür werden die Besuche im Gefangenentrakt am Gericht einfacher. Der neue Chef des Trakts erlaubt zwar keine Besuche mehr, aber der Wächter hat Vertrauen zu uns gefasst. Er bringt Jay raus und sagt, geh mit ihm in ein Restaurant, aber bring ihn wieder zurück. Der Wärter verlangt kein Geld für diese Geste. Er sagt bloß, vielleicht kann mir Jay später helfen, eine Schule in meinem Dorf zu bauen. Schulen sind heutzutage ein gutes Geschäft. Wir setzen uns in ein kleines Restaurant neben dem Gerichtsgebäude. Die Bedienung ist truppig, die Tische klebrig, über den Boden huschen Kakerlaken. Jay kümmert das nicht. Heute ist er verzweifelt. Seit Wochen erwartet er jeden Moment seine Freilassung. Er ist hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Auch der Richter scheint unentschlossen. Ich kann dich freilassen, aber dann kannst du nie mehr nach Amerika Oder ich kann dich ausliefern, dann wirst du wohl auch in Amerika eine Strafe absitzen müssen, sagte er bei einer der letzten Anhörungen. Jay ist ratlos.
Wenn ich in die USA ausgeliefert werde, müsste ich wieder ins Gefängnis. Aber danach wäre alles vorbei. Ich frage mich nur, überleben das meine Eltern? Meine Mutter ist schwer krank. Wird sie noch leben, wenn ich vielleicht erst nach Jahren zurückkomme? Tihar-Gefängnis im Februar 2012. Letzter Brief des Gefangenen Jay.
I met someone at the court who was with me inside jail.
Im Gericht habe ich einen Mann getroffen, der mit mir im Gefängnis war. Jetzt ist er frei. Der Freispruch hat ihn $100,000 gekostet. Er hat mir den Anwalt vermittelt, der die Deals einfädelt. Für meinen Fall will der $40,000. Wahrscheinlich würde auch die Hälfte reichen. Ich weiß, dass meine Eltern alles tun würden, um für mich das Geld zusammenzukratzen. Aber wie soll ich wissen, dass das Geld wirklich in die Hände des Richters gelangt? Und wie, ob er mich nicht ohnehin freispricht?
But how can I know that the judge really receives this money? Or maybe I don't need to pay money for my freedom in this trial.
Am 25. Februar 2012, 3 Jahre, 5 Monate und 1 Tag nach seiner Verhaftung, wird Jay mangels Beweisen freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen. Am selben Abend stirbt sein Freund Santosh im Spital in Delhi. In den ersten Wochen kann Jay nur über eines sprechen, Gefängnis. Und doch ist das Leben draußen anders, als er es sich vorgestellt hat.
What struck me was people never knew where I came from. People did not know who I was.
Etwas hat mich erstaunt, als ich rauskam. Die Leute wussten nicht, wer ich war und sahen mir nicht an, woher ich kam. Hätten sie es gewusst, hätten sie mich anders behandelt. Wenn sie nach meiner Vergangenheit fragten, sagte ich meist, ich habe 3,5 Jahre meditiert. Und irgendwie stimmt das ja auch.
I answered, I was meditating for 3.5 years. Somehow, it's even true.
Jays Irrweg durch die indische Justiz ist aber noch nicht zu Ende. Wenige Monate nach seiner Entlassung zieht der Staatsanwalt den Fall weiter an den High Court. Jay muss seinen Pass wieder abgeben und darf Indien seither nicht mehr verlassen. Er ist auf die Hilfe seiner Eltern und Freunde angewiesen und wartet auf seinen nächsten Gerichtstermin. An Flucht denkt er nicht mehr.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.